Zur heutigen Katechismus-Sendung begrüßt Sie herzlich Oliver Gierens. Wozu brauche ich eigentlich die Kirche, wenn ich mich mit Gott versöhnen will? Kann ich das nicht auch selber tun? Oder brauche ich die Kirche, um wieder Versöhnung mit Gott zu gewinnen? Dazu betrachten wir heute die Aussagen des katholischen Katechismus mit den Nummern 1440 bis 1449. Wenn Sie im großen Katechismus der katholischen Kirche diese Passagen mitlesen möchten, dann finden Sie sie auf den Seiten 393 und 395. Ich begrüße den heutigen Referenten, Pfarrer Andreas Fuchs aus Wetzikon in der Schweiz. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott.
Pfarrer Fuchs, wir freuen uns über Ihre Ausführungen.
Ja, ich möchte zuerst gerade mit dem beginnen, was der neue Katechismus für die Jugendlichen sagt, der JUKAT. Da steht es nämlich eigentlich so, wie man das eben von vielen auch hört. Wer kann Sünden vergeben? Und da heißt es, manche sagt, das mache ich mit Gott direkt aus. Dazu brauche ich keinen Priester. Gott will es aber anders. Er kennt uns. Wir mogeln uns über die Sünden hinweg, kehren die Dinge gerne unter den Teppich. Deshalb will Gott, dass wir unsere Sünden aussprechen und sie von Angesicht zu Angesicht bekennen. Darum gilt für Priester, wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Wem ihr die Vergebung verweigert, dem ist sie verweigert. Nun, dieses Geheimnis der Sündenvergebung, dieses Geheimnis eben der Antwort auf die Frage, wozu brauche ich die Kirche, wenn ich mich mit Gott versöhnen will, braucht unbedingt den Glauben. Denn ohne Glauben ist es nicht gut verständlich oder sogar fast unmöglich zu verstehen, was eigentlich die Sünde ist, was eigentlich die Kirche ist, ihre Aufgabe, ihre Sendung, ihr Dienst und was auch Versöhnung bedeutet. Wenn wir das nicht aus der Sicht des Glaubens sehen und erfassen, dann wird es tatsächlich schwer verständlich, warum ich denn die Kirche brauche, wenn ich wieder mit Gott mich versöhnen möchte, mit ihm wieder ins Reine kommen möchte. Nun, wir möchten zuerst schauen, was diese Nomen im Katechismus eben ab 1440 denn genau über diese drei Dinge, über diese drei Wirklichkeiten des Glaubens, über die Sünde, die Kirche und die Versöhnung sagt. Es heißt bei 1440, die Sünde ist vor allem Beleidigung Gottes und Bruch der Gemeinschaft mit ihm. Das wird dann vor allem auch im moralischen Teil, wo es um die Gebote Gottes geht, im Katechismus noch eingehend vertieft, was die Sünde ist. Hier wollen wir uns darauf beschränken, eben zu sagen, die Sünde ist vor allem Beleidigung Gottes. Vom Wort her im Deutschen eigentlich sehr schön. Ich füge jemandem Leid zu. Ich verletze jemanden. Das heißt, wenn ich sündige, dann verletze ich Gott, verwunde ich Gott. Oder in Jesus sehen wir dann eben auch die Wunden, die unsere Sünden auf dem Leib Jesu hinterlassen und reißen. Eben ich verwunde, ich durchbohre sein Herz durch meine Sünden. Das heißt, ich beleidige ihn, ich füge ihm Leid zu, ich füge seiner Würde, seiner unendlichen Würde Leid zu. Die Beziehung mit ihm wird getrübt und gestört oder sogar ganz zerstört. Das heißt, eben meine Beziehung zu Gott geht in Brüche oder nimmt Schaden. Aber es ist nicht nur so, dass ich Gott alleine beleidige, sondern, wie es auch im Katechismus heißt, gleichzeitig beeinträchtigt die Sünde die Gemeinschaft der Kirche. Dessen sind wir uns oftmals vielleicht auch nicht so ganz bewusst, dass wir sagen, ja gut, wenn ich etwas stehle, einerseits, was hat denn das mit Gott zu tun? Und andererseits, ja, wenn ich das in einem großen Einkaufszentrum mache, was soll daran schon so schlimm sein? Die haben ja genug Geld, das verletzt die nicht groß, das schadet ihnen nicht groß. Das ist nicht so schlimm, sagen wir dann. Nun, eben die Sünde hat mit Gott zu tun, weil er uns das Leben geschenkt hat, weil er uns alles, was wir haben, was wir sind, geschenkt hat und weil er uns auch gesagt hat, was er von uns verlangt. Das heißt, weil er auch so gleichsam die Gebrauchsanleitung gegeben hat, wie wir unseren Verstand, unseren Leib, unseren Willen, all die Dinge, die wir haben, gebrauchen sollen, damit sie wirklich gut sind. Wenn wir einen neuen Fernseher kaufen oder ein neues Radio, dann gibt es da auch eine Gebrauchsanleitung und dann wissen wir auch, einen Fernseher können wir nicht gut als Geschirrabwaschmaschine brauchen und sie ins Wasser stellen, sonst geht er eben kaputt, sonst nimmt er Schaden. Und so ist auch bei uns, wenn wir die Gebote Gottes nicht beachten, die Gebrauchsanleitung, die Gott uns gibt, nicht beachten, dann nehmen wir Schaden, dann verletzen wir seine Würde und auch unsere Würde, dann schaden wir, fügen wir auch uns selber Leid zu. Und andererseits eben nicht nur Gott und uns, sondern die ganze Gemeinschaft der Glaubenden wird verletzt, weil die Kirche die Gemeinschaft der Gläubigen ist, der lebendige Leib Christi ist. Das bedeutet, Christus ist das Haupt seiner Kirche und die Glieder der Kirche bilden seinen Leib. Wenn ich Christus beleidige, Leid zufüge, dann füge ich eben dem ganzen Christus Leid zu. Dann verletze ich die ganze Gemeinschaft der Glaubenden. Vielleicht ein bisschen auch so zu sehen, wenn ein Kind einer großen Familie im Streit mit Vater und Mutter sind, dann nachher ist das nicht nur etwas zwischen diesem Kind und Vater und Mutter, sondern dann leiden alle anderen auch darunter, alle anderen Kinder, denen geht das eben auch nicht gut. Und so ist auch, wenn ich mich gegen Gott versündige, wenn ich mich gegen Christus, das Haupt des Leibes, versündige, dann hat das eben auch einen Einfluss auf seinen Leib, auf die Gemeinschaft der Kirche. Und deshalb ist dann eben auch, wie immer noch der Punkt 1440 sagt, darum für die Bekehrung zugleich die Vergebung Gottes und die Versöhnung mit der Kirche herbei. Eben beides gehört zusammen, die Versöhnung mit Gott und mit der Gemeinschaft Gottes, mit dem Volk Gottes, mit der Gemeinschaft der Glaubenden, mit der Gemeinschaft der Kirche. Aber wie ich zu Beginn gesagt habe, diese Wahrheiten können wir nur im Sicht des Glaubens wirklich erkennen, können wir nur vom Glauben her wirklich sehen, wirklich erfassen und dann auch wirklich leben. Ja, wir haben vorhin gesehen, ein bisschen, was die Sünde, die Kirche und die Versöhnung mit Gott und der Kirche ist eben im tiefsten ein Geheimnis des Glaubens. Wenn wir diese Wirklichkeiten gut verstehen, gut ergreifen, im Glauben ergreifen möchten. Nun, die Versöhnung mit Gott, darum geht es vor allem in diesen beiden Punkten 14, 41 und 42. Und da wird zuerst gesagt, wie auch das Evangelium sagt, Gott allein kann Sünden vergeben, wie es auch die Pharisäer gesagt haben und dann daran Anstoß genommen haben, dass Jesus Sünden vergibt. Nun, wenn Jesus wirklich Sünden vergibt, dann ist das eben auch ein indirekter Hinweis oder Beweis dafür, dass er wirklich Gott ist, weil das auch von ihm bestätigt wird, Gott allein kann Sünden vergeben. Er ist daher wirklich der Sohn Gottes. Er hat diese Vollmacht, den Menschen die Sünden zu vergeben, nicht nur einfach so dergleichen zu tun, wie wenn sie vergeben wären, sondern er vergibt wirklich, er versöhnt uns wirklich mit sich eine wunderbare Gnade, die wir eben auch im Sakrament der Sündenvergebung wirklich bekommen, auf den Kopf zugesagt bekommen, wo wir nachher praktisch die Garantie haben, wenn wir all diese sogenannten Akte gesetzt haben, Reue, Buße und Genugtuung, dass wir das Bekenntnis, dass wir dann wirklich mit Gott versöhnt sind. Wir müssen nicht zweifeln und irgendwie nachdenken, ja, hat Gott jetzt mir tatsächlich vergeben, sondern wenn wir gut beichten, dann können wir frei sein. Eben eines, eigentlich auch eine Antwort auf diese Frage, wozu brauche ich die Kirche, wenn ich mich mit Gott versöhnen will? Wir selber können uns die Sünden nicht vergeben. Eben Gott allein kann Sünden vergeben. Und viele Menschen leiden unter diesem Schuldkomplex. Sie leiden unter ihren Sünden. Sie leiden unter dem, was in ihrem Leben schief gegangen ist. Ein Seelsorger einer psychiatrischen Klinik hat mir einmal gesagt, weißt du, Andreas, wenn die Menschen zur Beichte kommen, wenn sie wirklich mindestens einen Funken Glauben haben, Gott vergibt mir, wenn sie eben wirklich glauben, das, was ich ihnen auf den Kopf zusagen kann, wirklich ihnen zusprechen kann, sie lossprechen kann, eben sie ihre Sünden wirklich loswerden, wenn Gott ihnen so wirklich die Sünden vergibt, dann werden sie frei, dann kann man beginnen, mit ihnen zu arbeiten, sonst ist es sehr schwierig. Also es ist keine Strafe Gottes, die Beichte, sondern ein unendliches Geschenk, dass wir wirklich unsere Sünden loswerden, diese Last der Sünden. Und es ist ab und zu eben auch so, vielleicht haben wir nicht gerade einen Zentnerstein auf unserem Herzen, sondern vielleicht sind es auch noch kleine Dinge, kleine Sünden. Aber Sie wissen ja auch so gut wie ich, wenn auch nur ein Kieselstein in einem unserer Schuhe ist. Ein Kieselstein ist nichts Großes, aber wenn er in den Schuhen ist, dann plagt er uns und dann hindert er uns ganz frei vorwärts zu gehen. Und deshalb ist es so schön, wenn wir uns die Sünden, eben diese Lossprechung, diese Befreiung der Sünden wirklich auch zusprechen lassen können. Also Gott allein kann Sünden vergeben. Nicht wir vergeben uns unsere Sünden, sondern er vergibt sie uns. Jesus hat diese Vollmacht als Sohn Gottes hier auf der Erde und er hat diese Vollmacht den Menschen weitergegeben. Eine göttliche Vollmacht. Die Priester sind nicht besser deswegen. Ein Priester ist genauso schwach, vielleicht noch schwächer und sündiger als jener, der zu ihm beichten geht. Aber er hat diese göttliche Vollmacht. Und es ist nicht der Priester, die Person des Priesters, die uns befreit von den Sünden, sondern Christus befreit. Eben der Priester sagt, ich spreche dich los von deinen Sünden. Das Ich bezieht sich auf Christus, so wie der Priester eben auch in der Heiligen Messe sagt, das ist mein Leib, mein Blut. Das ist Christus, der durch den Priester im Priester die Heilige Messe feiert und es ist wiederum Christus, der durch den Priester im Priester eben mir die Sünden vergibt. Ich spreche dich los von deinen Sünden. Er leiht seinen Leib, seine Stimme Christus aus, damit Christus seinen Dienst der Versöhnung an uns weiterführen kann. Er gab eben der Kirche diese Vollmacht, wie der Katechismus sagt, Kraft seiner göttlichen Autorität gibt er Menschen diese Vollmacht, damit sie diese in seinem Namen und eben auch in seiner Person ausüben. Dann hat Christus gewollt, wie der Punkt 1442 sagt, dass seine Kirche zuerst einmal als Ganze in ihrem Gebet, ihrem Leben und Handeln Zeichen und Werkzeug der Vergebung und Versöhnung sei. Also die Kirche eben durch ihre Gebete, durch ihr Handeln, durch ihr Wirken, durch das Spenden auch der anderen Sakramente hilft sie, uns zur Vergebung, zur Versöhnung. Aber Jesus hat die Ausübung der Absolutionsgewalt dem apostolischen Amt, also den Bischöfen und Priestern in diesem Fall, anvertraut. Sie üben dieses wunderbare Amt aus. Sie dürfen in der Person im Namen Christi die Menschen mit Gott versöhnen. Und deshalb ist eben die Versöhnung mit Gott auch immer an die Kirche, an den Dienst der Kirche gebunden. Wie ich schon vorhin gesagt habe, eben die Sünde hat auch immer Auswirkungen auf andere, so wie das Gute, das wir tun, sich positiv auf die Nächsten auswirkt, so eben auch negativ, das Böse, das wir tun. Und so zeigt Jesus durch sein Beispiel, dass die Versöhnung sich nicht nur im stillen Kämmerlein ereignet, so wie wir nicht im stillen Kämmerlein einfach nur für uns selber eine Sünde begehen, sondern sie eben Auswirkungen hat auf den ganzen Leib Christi, so ist eben auch die Versöhnung in diesen Leib Christi, in die Kirche eingebettet. Jesus zeigt das auch, indem er während seines öffentlichen Lebens, wie der Katechismus sagt, Jesus nicht nur Sünden vergibt, sondern er zeigte auch die Wirkung der Vergebung. Er gliederte die Sünder, denen er verziehen hatte, wieder in die Gemeinschaft des Gottesvolkes ein. Jesus lädt ja die Sünder an seinen Tisch und er isst sogar mit ihnen, das, was die Pharisäer dann auch zum Anstoß genommen haben. Und er gibt seiner Kirche die Vollmacht, das weiterzuführen, was er begonnen hat. Er gibt den Aposteln seine eigene Vollmacht, Sünden zu vergeben. Er gibt ihnen die Autorität, die Sünder mit der Kirche zu versöhnen. Im Punkt 1444 eben: Ich werde dir die Schlüssel des Himmelreichs geben, was du auf Erden binden wirst, das wird auch im Himmel gebunden sein. Und was du auf Erden lösen wirst, das wird auch im Himmel gelöst sein. Hier in diesem Zusammenhang erklärt der Punkt 1445, was diese Worte vom Binden und Lösen bedeuten. Es bedeutet, wen ihr aus eurer Gemeinschaft ausschließen werdet, wird Gott auch aus der Gemeinschaft mit sich ausschließen. Wenn ihr von Neuem in eure Gemeinschaft aufnehmen werdet, wird auch Gott wieder in die Gemeinschaft mit sich aufnehmen. Die Versöhnung mit der Kirche lässt sich von der Versöhnung mit Gott nicht trennen. Beides gehört eben zusammen, weil Haupt und Leib, Christus und Kirche eben auch zusammengehören. Ja, das Sakrament der Versöhnung hat Jesus eingesetzt, wie dann beim Punkt 1446 steht, für alle sündigen Glieder seiner Kirche, vor allem für jene, die nach der Taufe in schwere Sünde gefallen sind und so die Taufgnade verloren und die kirchliche Gemeinschaft verletzt haben. Das heißt, das erste Sakrament der Sündenvergebung ist die Taufe. Und wir könnten sagen, wenn wir der Taufgnade immer treu blieben, dann wäre rein theoretisch das Sakrament der Sündenvergebung, die Beichte, gar nicht nötig. Aber weil wir auch wissen, dass wir schwach sind, dass wir hinfällig sind, sind wir Gott dankbar, dass er uns diese Möglichkeit gibt, immer wieder umzukehren und neu zu beginnen. Und weil wir auch wissen und uns bewusst sind, wie schwer es ist, beständig zu bleiben, und weil wir glauben, dass das Sakrament der Beichte uns nicht nur einfach die Sünde nachlässt, sondern auch besondere Gnaden schenkt, um treu zu bleiben, um beständig zu bleiben. Deshalb empfangen wir dieses Sakrament dann ja auch gerne und regelmäßig. Nun, im Laufe der Jahrhunderte hat sich die konkrete Form, wie dieses Sakrament gespendet wurde, ein wenig verändert. Früher war es, oder früher eben in den ersten Jahrhunderten, war das Sakrament der Versöhnung, der Sündenvergebung, an eine sehr strenge Disziplin gebunden. Die Pönitenten, also jene, die Buße tun wollten, umkehren wollten, mussten für ihre Sünden oft jahrelang öffentlich Buße tun, bevor sie die Vergebung überhaupt erhielten. Also es gab den Stand der Büßer. Alle wussten, die hatten wirklich etwas Schweres auf dem Kerbholz. Und man wurde da selten zugelassen. Das war nicht einfach so, eben, dass man wieder mal beim Stand der Büßer war. Je nach Region sogar nur einmal im Leben. Das heißt, man hat die Taufgnade, die Taufe und das christliche Leben so ernst genommen, so wichtig genommen, auch, dass man gesagt hat, wer da nochmals aus der Gnade fällt, aus der Taufgnade fällt, gut, dem kommen wir entgegen, dem geben wir noch eine Chance, aber nachher dann nicht mehr. Das zeigt auch, eben wie ernsthaft das christliche Leben gelebt wurde. Auch schon bei der Taufvorbereitung war man sich dessen bewusst oder wurde man sich bewusst. Die Taufe hat man dann nicht einfach so schnell einmal mit einem Taufgespräch sich vorbereitet, sondern eben auch ein, zwei Jahre intensiv auf den Empfang der Taufe vorbereitet und wusste, nachher will ich wirklich treu bleiben. Dann, aber so im 7. Jahrhundert hat sich die Bußpraxis ein wenig verändert. Irische Missionare führten so die sogenannte Privatbuße ein. Das heißt, es gab dann keine langen öffentlichen Bußleistungen mehr. Das Sakrament vollzieht sich so dann auf geheimere Weise zwischen dem Pönitenten und dem Priester. Und so war dann auch eine Wiederholung der Beichte möglich, ein regelmäßiger Empfang des Bußsakramentes, eben eigentlich so, wie wir es bis heute auch anwenden. Also nicht zuerst die Buße und dann erst die Lossprechung, sondern wir empfangen ja auch zuerst die Lossprechung und nachher dann die Buße. Eben, wir werden nicht in einen öffentlichen Stand der Büßer aufgenommen, sondern es ist eher so eben privaterer Natur. Deshalb werden wir uns oftmals oder sind wir uns oftmals auch nicht so bewusst, dass die Sünde eben und die Sündenvergebung und Versöhnung auch nicht nur einfach eine reine private Angelegenheit ist, sondern, wie wir vorhin gesehen haben, eben auch immer die kirchliche Gemeinschaft, die Kirche als Ganzes verletzt und wir deshalb eben auch mit der Kirche als Ganze wieder versöhnt werden. Die Grundstruktur ist aber immer gleich. Es sind immer zwei wesentliche Elemente. Einerseits das Handeln des Menschen und andererseits das Handeln Gottes. Das Handeln des Menschen, das kommt dann auch im nächsten Abschnitt des Katechismus noch mehr zur Sprache. Die Akte des Pönitenten heißt das so fachtheologisch ausgedrückt. Das ist das, was der Beichtende tut. Reue, Bekenntnis, Genugtuung. Das heißt eben, derjenige, der beichtet, bereut seine Sünden, er bekennt seine Sünden vor dem Stellvertreter Christi, eben vor der Kirche, vor dem Priester, und er möchte wieder gut machen. Er tut Buße oder er leistet Genugtuung. Eben, er möchte das, was er auch angestellt hat, was er beschädigt hat, je nachdem materiell oder auch geistig, nach Möglichkeit wieder gut tun oder mindestens zeigen, dass es ihm ernst ist, das wieder gut zu machen. Und wenn diese drei Akte des Beichtenden gesetzt sind, dann kann Gott eben auch durch die Lossprechung wirken, durch den Dienst der Kirche die Sünden wirklich vergeben, eben uns auf den Kopf zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben. Das fasst sehr schön eben auch eigentlich das Ganze, die Absolutionsformel der Westkirche oder unserer, in unserem Breitengarten der lateinischen Kirche zusammen. Und damit möchte ich dann auch schließen. Gott, der barmherzige Vater, hat durch den Tod und die Auferstehung seines Sohnes die Welt mit sich versöhnt und den Heiligen Geist gesandt zur Vergebung der Sünden. Durch den Dienst der Kirche schenke er dir Verzeihung und Frieden. Und dann kommen eben die schönen Worte, wo wir dann in der Beichte wirklich befreit werden von unseren Sünden. So spreche ich dich los von deinen Sünden im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Katechismus bei Radio Horeb, unser Thema heute: Wozu brauche ich die Kirche, wenn ich mich mit Gott versöhnen will? Wir kommen nun zum Ende der Sendung. Pfarrer Fuchs, dürfen wir Sie zum Abschluss um Ihren Segen bitten?
Ja, wir möchten die Mutter Gottes bitten, dass wir auch wieder eine neue Beziehung zum Sakrament der Versöhnung gewinnen, dass wir wieder eben ganz neu dieses wunderbare Sakrament vor allem auch in der Kraft, im Geheimnis des Glaubens sehen, dass wir so die Liebe zu Gott wirklich vertiefen und erneuern. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Auf die Fürsprache der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, all der Engel und Heiligen, segne, behüte und begleite euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen.